Ihr Lieben, wer zu mir kommt, geht mir seit Tagen in der Vorbereitung nicht mehr aus dem Sinn. Und wer mich kennt, der weiß auch, dass ich mich über diese Jahreslosung besonders freue. Ein Wort, das mir seit Jahren außerordentlich wertvoll ist. Vor allem in der Seelsorge, vor den Taufgesprächen, die wir vor Jahren hatten, Bußgesprächen, ist es wichtig, hierin Zeuge zu sein. Wer zu ihm kommt, der wird nicht abgewiesen. Traditionell ist Text der Predigt die Jahreslosung für das vor uns liegende Jahr 2022. Und seit ein paar Jahren auch bestelle ich immer wieder solche Karten oder Lesezeichen, worauf die Jahreslosung zu finden ist. Ihr habt Karten jetzt in der Hand. Und es hilft vielleicht auch in diesem Jahr, das so im Auge zu behalten, diese Jahreslosung. Wenn man sie irgendwo ins Regal stellt oder an die Wand hängt. Drei verschiedene Motive auf einer dieser Karten, vielleicht habt ihr es gesehen, sind kleine Aufkleber. 13 an der Zahl habe ich gezählt. Es bietet die Möglichkeit, die Jahreslosung auch eben mal weiterzugeben. Auf Briefe, Karten oder wie immer zu kleben, Menschen, die möglicherweise erinnert, aufgerufen, liebevoll zum Nachdenken gebracht werden dürfen. Denn diese Jahreslosung fordert uns heraus, wie schon lange keine mehr, an Menschen zu denken, die nicht klar sind, die nicht entschieden sind, die noch unschlüssig sind. Ich möchte uns zuvor das Wort verlesen, aber natürlich auch einen Kontext herstellen. Vor dem Abendmahl nannte ich schon den Beginn dieses Zusammenhangs, also Johannes 6, die Verse 35 bis 40. Johannes 6, 35 bis 40. Ich lese es uns zunächst in der neuen Genfer Übersetzung. Wo es heißt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Herr, was bist du für ein Gott? Was ist das für eine Zusage? Was ist das für ein Wort? Hilf uns dabei, da nicht drüber hinweg zu lesen, zu sehen, sondern es ernst zu nehmen, was du sagst. Segne uns und segne uns nun dein Wort. Amen. Das Brot des Lebens ist nur der imstande zu bekommen, der kommt. Und er oder sie bekommt es nur bei dem, der es ist, also das Brot wie das Leben. Zwei Verse vor unserem Beginn des Textes sagt der Herr Jesus, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Wo wir auch da ankommen, wo wir im vergangenen Jahr auch in der Verkündigung immer wieder waren. Der Vater des Lichts kann nur die sehen, die in seinem Licht stehen. Und der Philosoph, der einzige, der bei mir übrig geblieben ist, Søren Kierkegaard, hat dazu ein geradezu geniales Werk verfasst. Es ist sehr schwer zu lesen, wie fast alles von ihm, doch wer es sich antut, wird in jeder Hinsicht belohnt. Mit einfachen Worten ist das kaum darzustellen, was er da sagt. Doch will ich mal versuchen, es zu nennen, was ich da erfasst habe. Schon als junger Mann habe ich es gelesen und trage es seither in mir. Die Aufgabe eines Evangelisten, sagt Werner de Boer, ein bekannter Evangelist damals, den Geist des Menschen mit dem Geist Gottes in Berührung zu bringen. Und Kierkegaard beschreibt das auf vielen Seiten, dass der Mensch Geist ist. Das ist der erste Satz in diesem Werk. Der Mensch ist Geist, da er ja Ebenbild ist. Doch ist oder bleibt dieser Geist des Menschen nicht in Berührung, in Verbindung mit dem Geist Gottes, dann verarmt dieser Geist, geistlich gesehen. Er wendet sich von seiner eigentlichen Bestimmung ab. Und dieser Geist des Menschen verkümmert dann Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt, geistlich gesehen. Und das ist jetzt stümperhaft beschrieben, was Kierkegaard meisterhaft aufbaut und beschrieben hat. Im Werk übrigens heißt es Krankheit zum Tode. Die Krankheit zum Tode ist die Sünde. Und Sünde ist ja, wie wir biblisch wissen, Verfehlung des Ziels. Und da wir zum Ebenbild dessen erschaffen sind, der Geist ist, sind die, die nicht zurückfinden können oder zurückfinden zu diesem Ausgangspunkt, dem eigentlichen Leben fern. Sie sind fern dem, der Leben ist und der es schenkt, wie wir gerade gehört haben. Aus dem das Leben kommt, der Ursprung des Lebens. Wer sich immer weiter fernhält von ihm, entfernt sich somit auch immer weiter vom Leben. Und dieses dauerhaft dann abgewandt zu sein vom Leben, ist die eigentliche Sünde, ist die eigentliche Gottferne, Zielverfehlung. Und diese führt, wie wir aus dem Römerbrief wissen, Römer 6, Vers 23, unweigerlich zum Tode. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Herr Jesus setzt dem entgegen in Johannes 6, Vers 63 dieses fantastische Wort, der Geist hingegen macht lebendig. Und das Gesetz im alten Bund führte zum Tode, da niemand bestehen konnte. Da war nicht einer. Und dann im Gegensatz dazu Römer 8, 1 und 2 die Befreiung. Also gibt es jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind, der neue Bund. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist immer wichtig zu sehen, dass dieses Gesetz des Geistes des Lebens, das ist ja eine seltsame Formel, ist der Geist Gottes. Das ist Jesu Geist, ohne den wir so gar nicht zu ihm gehören können. Wer Jesu Geist nicht hat, der ist nicht sein, heißt es nur 7 Verse weiter. Jesu Geist kann nur haben, wer in ihm ist. Deswegen sagt Paulus das in dem, was wir gerade im Römerbrief gehört haben. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht. So darf das auch irgendwie jeder ahnen, dass wir, dass Menschen das nicht einfach so lesen, wie sie ein Buch lesen. Also versteht ihr, ich lese jetzt irgendein Buch, irgendein Sachbuch und glaube das, was da jetzt steht. Und dann war es das. Nein, die, die von seinem Geist getrieben sind, das sind seine Söhne und Töchter, Römer 8, 14, die sich von seinem Geist leiten lassen. Und da sind wir dann also auch wieder sofort bei dem, wer zu mir kommt. Wer Hunger und Durst hat nach Leben, der muss zu dem kommen, der nicht nur sagt, dass er Weg, dass er Wahrheit, dass er Leben ist, sondern muss kommen zu dem, der das Leben schenkt. Also nur der Geist macht lebendig, versteht ihr? Und das macht er nicht irgendwie so im Vorbeifahren. Er macht nicht lebendig, indem ich sozusagen in so ein Fast-Food-Restaurant gehe, wo ich einfach noch nicht mal aussteigen muss. Ich lasse mir das Brot des Lebens sozusagen reinreichen durch die Scheibe und das war's dann auch. Dann fahre ich weg und das war's. Muss jedem klar sein, das ist es nicht. Wer zu mir kommt, zu ihm kommt. Verse 35 bis 37. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Und dann an so einem Tag, da hier jetzt noch der Tisch gedeckt ist zum Herrenmahl, ist es gut, das auch so zu verinnerlichen, dass der Tisch des Herrn gedeckt ist. Ich muss auch immer wieder denken, dass die Jünger vom Fischen zurückkommen und der Herr steht schon am Ufer und das Essen ist schon fertig. Und in diesem wirklich langen Kapitel, Kapitel 6 des Johannesevangeliums, ist es immer gut, auch mal zu verweilen. Es ist immer gut, wenn wir zum Beispiel auch mal so ein Kapitel verinnerlichen, in dem wir immer wieder da hineingehen. Ab Vers 48 spricht weiterhin unser Herr: Ich bin das Brot des Lebens, sagt er wieder. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Und es war damals so, ich habe jetzt wieder mal so eine Beschreibung der Zeit Jesu gelesen. Es war damals schon so und es ist heute noch viel mehr so. Alles ist und war vergänglich. Alles um sie herum. Alles endet und vergeht jetzt und zunehmend mehr. Es ist alles sozusagen dem Untergang geweiht, buchstäblich. Wer aber leben will, der findet es nur bei dem Messias. Der findet es nur bei Jesus. Wer leben will, der sollte es auch ernst meinen. Der muss dahin kommen, so nah an den Herrn des Lebens zu kommen, dass er tatsächlich in ihm Wohnung nimmt und bleibt. Wohnung, hat Reinhard vorhin auch gesagt, kann er nehmen, indem der Geist Platz findet, Raum einnehmen kann. Werdet voll des Geistes, haben wir auch in dem alten Lied eben gehört aus dem 16. Jahrhundert. Werdet voll des Geistes ist ein Wort, das bildlich zeigt. Es ist möglich, dass Menschen damals sich mit Wein abgefüllt haben, sagen die jungen Leute heute, und zu berauschen. Oder es ist möglich, es zu schmecken und zu sehen, dass es Leben in Fülle gibt. Noch einmal, das ist wirklich ganz wichtig für mich immer, dass wir, also ich bin nicht so ein Riesenfreund von Kalendern und manchmal werden dann solche Kalendersprüche draus gemacht. Kann man auch im Internet lesen. Der Herr Jesus hat das und das gesagt. Der Herr Jesus sagt nicht irgend so ein geflügeltes Wort, dass man sich an die Wand hängt. Ja, ich bin das Leben. Er ist das Leben. Nur er ist das Leben. Willst du leben, findest du es nur in ihm allein. Und dazu musst du zu ihm kommen. Wer zu mir kommt. Und dieses Leben, das ist nicht irgendwie eine Kategorie. Das ist nicht irgendein beliebiger Wert. Das ist auch nicht irgendeine Vorstellung oder eine Idee oder ein Idealismus. Das ist keine Politik. Es gibt Millionen Menschen, die leben wollen, die ringen darum zu leben. Die suchen viele, die es innerlich schon verschüttet haben, durch das, was sie in dieser Welt sehen, die gar keinen Zugang mehr haben, ihn nicht mehr finden. Oder die, die schon meinen, es zu haben. Die ihren Lebenshunger, wie sie meinen, oder Durst stillen, indem sie das Leben kosten, auskosten. Mit Reisen, mit Trinken, mit Essen, mit Kunstliebhaberei, auch Menschenfreunde sind dabei. Menschen, die das Leben genießen und niemals sollten wir auf sie abfällig schauen. Das ist falsch. Sie sind doch zumindest auf der Suche. Und wir wissen doch, wer sucht, der soll finden. Hermann Hesse dichtet: Vom Baum des Lebens fällt mir Blatt um Blatt. O taumelbunte Welt, wie machst du satt? Wie machst du satt und müd? Wie machst du trunken? Was heute noch glüht, ist bald versunken. Und dieser Mann hatte einen Lebenshunger. Und einiges wurde vielleicht auch gestillt. Er war ja Nobelpreisträger, war ein bekannter Mann. Aber ich habe auch gelesen, dass er mal geschrieben hat, dass er um die 50 rum war und zum ersten Mal eine Woche erlebt hat, in der er nicht an Suizid dachte. Und er dichtet dann weiter, dass bald der Wind klirrt über sein braunes Grab. Manchmal brauchen wir Literatur, um zu sehen, was wirklich ist. Ich schätze Hermann Hesse noch immer und seine Gedichte. Doch ich lese auch immer mehr, immer öfter einen in der Literatur sehr unterschätzten Dichter, der in der Jahresschlussandacht übrigens bei uns zu Wort kam, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Das hat mir dieses Jahr noch viel mehr bedeutet, dass wir diese Zeilen in dieser gemeinsamen Stunde am Freitag gesungen haben. Und dieser Mann kannte es, hatte vom Brot des Lebens gegessen. Er saß da so alleine, das muss ich immer wieder denken, in diesem KZ in Flossenbürg. Alles, was er hörte, war Geschrei von seinen Mithäftlingen. Keine Chance auf Nähe zu seinen Verlobten, zu seiner Familie, zur Gemeinde. Jeden Tag damit rechnen, dass der Henker ihn holt, und dann solche Zeilen von guten Mächten wunderbar geborgen. Das ist nur dort möglich, wo der Geist lebendig gemacht hat. Also Fülle, sogar in der Zelle im KZ, Fülle bei Corrie ten Boom in der stinkenden Baracke, ähnlich bei Paulus und Silas im Kerker, in Blöcken stehend, lobten sie den Herrn. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Nur so war und ist dann auch das zu verstehen, was Dietrich Bonhoeffer sagte, als er dann tatsächlich zum Henker geführt wurde und sie es nicht verstanden haben, was er gesagt hat. Das ist das Ende, aber der Anfang meines Lebens. Lebens, des Lebens, der Anfang. Und das sagt der Mann, den wir hier anbeten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und meine Lieben, das ist der Auftrag, unser Auftrag. Nicht allein, dass wir uns all das immer wieder neu in Erinnerung bringen, so wie jetzt. Und das ist gut, sowas ist ganz wichtig, dass wir das tun, auch in der Jahresschlussandacht. Will heißen, wir vergewissern uns auch immer wieder neu selbst in solchen Stunden wie jetzt. Versteht ihr? Aber die Herausforderung dieser Jahreslosung bleibt in diesem Jahr, es zu bezeugen, dass ihr niemanden zurückstößt. Der Losungstext für 2022, den ihr auf den Karten habt und auch gleich zu Beginn eures Losungsheftes, lautet im ganzen Vers: Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich habe übrigens überall geschaut, alle meine Bibeln durchgeguckt. Ich weiß nicht, was für eine Übersetzung das ist. Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich immer, dass die Losung Luther-Übersetzung nimmt. Diese Übersetzung kenne ich nicht. Ist auch egal. Wir können das ja auch frei in anderen Übersetzungen machen. Andere übersetzen, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht hinausweisen. Und das, meine Lieben, ist in den Jahren, als wir hier Evangelisationen hatten, Stück um Stück oder auch in anderen Häusern, in denen ich Evangelisation hatte, da gab es Menschen, die es wagen wollten, irgendwie zurück zum Herrn zu kommen, aber sich schlichtweg nicht in der Lage dazu gesehen haben, weil sie sich überhaupt nicht würdig gefühlt haben, viel zu sündig gefühlt haben, zu klein und zu unbedeutend im Universum oder durch Sünden der Vorfahren für alle Zeit sich verdammt fühlten oder zu groß die Sünde war, die sie da hatten, mit sich rumtrugen. Das sind nur wenige Beispiele von Menschen, die fern waren oder sich das erste Mal überhaupt näherten. Und da ist dieses Wort mehr wert als Gold und Silber. Denn es sagt auch unser Herr Jesus. Und wir, ihr Lieben, in der Nachfolgestehende dürfen es in jeder Lage auch immer wieder präsent haben in Gesprächen. Wenn wir es mit Menschen zu tun haben, dass sie nur über Jesus zum Vater finden können, zum Schöpfer ihres Lebens können sie nur über Christus finden. Er ist der Weg. Und deswegen sagt er das auch. Ich bin der Weg zurück zum Vater. Alleiniger Weg zum Leben zurück. Und das ist eben auch so ein Mysterium, dass wir das nur über den Sohn bekommen zum Vater und auf der anderen Seite aber auch niemand zu Jesus finden kann, den der Vater nicht sieht. 4 Verse nur nach dem Predigtwort von heute ist zu hören. Niemand kann zu mir kommen, Es ziehe ihn denn der Vater, der mich gesandt hat. Und fast am Ende des Kapitels 6 wiederholt der Herr es nochmal in Vers 65, da sagt er es nochmal. Und zuvor übrigens, zwei Verse zuvor, in Vers 63 sagt er dieses fantastische Wort, dass der Geist es ist, der lebendig macht. Wer den Geist Jesu hat, der ist sein, den kann er lebendig machen und halten, den kann er in alle Wahrheit führen. Die nur, die das haben und kennen, können in ihm bleiben, können auch immer wieder neu mit Geist gefüllt werden, können sich leiten lassen von ihm, können sich das Wort aufschließen lassen. Der Geist ist es, der lebendig macht. Ohne ihn, den Geist, können wir nichts tun. Es muss uns klar sein, der Sohn sitzt zur Rechten des Vaters. Es ist der Geist, der hier bei uns ist. Und Geschwister, von wie vielen Menschen ist mir das bekannt, die der Vater in den letzten Jahren so gezogen hat, auch in Evangelisation, und sie ihm ausgewichen sind oder zurückgewichen sind oder zum Beispiel immer häufiger die Konsequenzen der Nachfolge gar nicht eingehen wollen. Wie viele sind wieder davongezogen? Und kaum jemand weiß, wo sie in dieser Frage stehen. Und der Vater zieht weiterhin Menschen in Jesu Nähe. Das muss uns klar sein. Und das wird er auch so lange tun, bis der Herr wiederkommt. Und uns sind da nicht irgendwie die Hände gebunden. Nein, wir dürfen ja darauf hinweisen, so wie heute. Und wenn dann, das muss uns klar sein, so schwierig die Zeiten auch werden und sind, wenn Menschen dann tatsächlich auch gezogen werden, einen Impuls bekommen, zum Beispiel in eine Gemeinde oder in eine Kirche zu gehen, und sie dann Streit vorfinden, Unmut, Spaltung und keine Liebe vorfinden, was das macht, können wir uns denken. Treffen sie aber Jünger Jesu, so wie er es uns ins Stammbuch geschrieben hat, die einander lieben, wie er die Gemeinde liebt, dann ist es gut. Aber ziehen muss sie der liebende Abba-Vater. Keine Jahreslosung, seit ich diesen Dienst hier versehen darf, ist in meiner Zeit so mit so einem klaren evangelistischen Auftrag gewesen wie diese. Die Andreasgemeinde sollte nicht nur wachsen, da es eng wird mit Arbeitern im Weinberg des Herrn bei uns. Die Zukunft der Gemeinde muss nicht ungewiss sein, wenn wir sie als Auftrag begreifen zum Gebet dafür, dass der Vater die zieht, die er ja schon herausgesucht hat. Sein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Und wenn es nur im Geist sein sollte, weil wir vielleicht teilweise schon gar nicht mehr auf die Knie können, sehne ich mich danach, dass die Andreasgemeinde im Geist auf die Knie geht und den Herrn der Ernte bittet, Arbeiter zu senden. Und die wird er nicht abweisen, er wird sie nicht zurückstoßen. Mehr denn je sehe ich, dass die Andreasgemeinde im Jahr 2022 zu einer betenden Gemeinde werden darf. Nichts wird in diesem Jahr mehr gebraucht als Gebet. Das ist mein ganz starker Eindruck. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tode auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Amen.